Amen. Stärke uns durch dein Wort. Danke für diese kostbaren Zeichen der Zeit. Danke, dass du uns auch so viel zeigst und wissen lässt. Herr, wir geben uns dir hin, gemeinsam in Christus, um uns vorzubereiten für dein Kommen. Wir wollen alle bereit sein, wenn du erscheinst. Amen. Wir wollen die Herrlichkeit eingehen, die Belohnung bekommen und entrückt werden als Erstlinge zu Gott und zu seinem Thron. Amen. Halleluja. Diese Belohnung vor Augen zu haben, sollte uns alle zum Rennen bringen. Wenn du siehst, dass das Ziel so nahe ist, dann gibt's nur noch eins, so schnell du kannst. Wenn du siehst, die Wettläufer, wenn das Ziel nach so einem Marathon vor Augen kommt, sie geben alles, dass sie im Ziel sogar umfallen. Weil sie wirklich nichts mehr haben, weil sie alles gegeben haben auf den letzten Metern. Und wenn wir die Versammlung von vorhin im Licht des Herrn empfangen, wir sind auf den letzten Metern. Als ich vor 2,5 Wochen dieses Video angeschaut habe, also ich war derart getroffen, dass ich sofort an dem Tag dem Herrn gesagt habe, Herr, jetzt gilt's. Jetzt gilt's wirklich alles. Und habe gleich den Herrn gefragt, was soll ich als nächstes tun? Und seit über 20 Jahren ist uns das bekannt, für manche von uns sogar noch länger, vielleicht 40 Jahre bekannt. Und meine Vorstellung war immer, es kommt der Tag X, es wird einen Vertrag geben, der Vertrag dauert 7 Jahre, das ist die Klausel Nummer 1, der Vertrag hat eine Klausel Nummer 2, die Opfer fangen an und dann steht es auf der Titelseite jeder Tageszeitung, Bildzeitung, alle sagen, Bund ist gekommen und dann kannst du rechnen. So war bis vor 2,5 Wochen meine Vorstellung. Und nachdem ich das gesehen habe, dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, dein Tag kommt wie ein Dieb. Diesen Tag X wird es nie geben. Das war der Schock für mich. Ich habe alles in meinem Leben darauf ausgerichtet, wenn die 7 Jahre anfangen, dann gehe ich sofort zu meinem Chef und sage, Ade, ich muss nur noch dem Herrn jetzt dienen. Ich habe auch davor natürlich, wir dienen jetzt schon dem Herrn ganz, aber dann gibt es so viele Menschen, die es noch gilt zu erreichen. Ich habe keine Zeit mehr, mein MATLAB in der Arbeit hochzuladen und irgendwas zu berechnen für Bosch. Das ist nicht mehr wichtig. Es gilt nur noch, das Wort zu verkündigen, Christus zu leben und die Gemeinde zu bauen. Und ich werde nichts anderes mehr tun. Ich habe meinen Chef schon vor 5 Jahren, als ich mit ihm im Auto war, gewarnt und gesagt, wenn die 7 Jahre anfangen, komme ich zu dir und sage dir, ich bin raus. Ja, okay. Dann habe ich dieses Video gesehen. Ich hatte so eine Last. 3 Tage später bin ich zu meinem Chef gegangen, habe ihm gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, nicht 100%, aber sehr sicher, ziemlich sicher. Die Zeit hat begonnen und du weißt ja, da wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr etwas ändern müssen. Und ich habe ihm natürlich die Zeichen erzählt und ihm gesagt, tu Buße, kehr um, du hast nicht mehr viel Zeit. Wenn das jetzt stimmt, und ich sage auch wenn, dann wird sehr bald alles, was wir haben und sehen, in Flammen aufgehen und nichts davon bleiben. Er war schon sehr getroffen und ich hoffe, es leitet ihn zur Buße. Aber es ist nicht nur unsere eigene Vorbereitung, es geht um alle Menschen. Das hat 2. Petrus 3, Vers 9 gesagt. Gott ist langmütig gegen euch. Und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Und genau dieses Herz zu haben, für ein Selbst und für alle anderen, ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. Das hat Petrus vorgelebt. Und so ist das Herz in unserem Gott. Seit dem Tag, ich habe wirklich nicht mehr aufgehört, zum Herrn zu flehen, sagen, Herr, rette alle Menschen. Rette dein Volk auf der ganzen Erde. Rette natürlich alle Gemeinden, die du hast. Wecke auf. Denn was kommt, das kannst du nicht mal im Kopf verarbeiten. Ein Feuer über die ganze Welt, das gab's noch nie. Es ist so real. Es ist wirklich wichtig, dass wir alle aufwachen, um viele andere aufzuwecken. Es geht nicht nur um uns, es geht um die ganze Welt. Und deshalb, dieses Wort ist ernsthaft. Und ich glaube, es ist der beste Weg, sich vorzubereiten, dieses Anliegen Gottes aufzunehmen und zu beten und zu flehen wie Daniel. Als Daniel gelesen hat in Jeremia, die Zeiten haben sich erfüllt. Was hat er gemacht? Ging er ins Bett und hat sich gefreut, dass viele jetzt zurückkehren? Er hat Sacktuch angezogen. Er hat gefastet. Er hat gefleht. Er hat zu Gott geschrien. Von ganzem Herzen, rette dein Volk. Das ist die Reaktion, die wir alle haben sollten. Wirklich zu flehen, zu fasten und zu beten. Herr, wecke so viele auf, wie nur möglich. Unsere Familien, was ist mit ihnen? Wie viele schlafen noch? Wissen nicht, was kommt. Es ist unsere Verantwortung, wenn wir so ein Wort hören, für sie zu flehen, zu beten, zu ringen und die Wahrheit zu reden. Es ist höchste Zeit. Sehr wichtig. Also lass uns wirklich den Herrn bestürmen, dass er was tut in diesen Tagen. Und selbst wenn nicht mehr viele umkehren, ich glaube nicht, dass Zehntausende umkehren, ehrlich gesagt. Aber wenn ein oder zwei oder drei umkehren, lobt den Herrn. Dafür lohnt es sich wirklich völlig hinzugeben. Es brauchen so ein Herz wie Daniel. Daniel 9 habe ich im ganz anderen Licht gesehen und geschätzt. Das ist die Reaktion von einem Menschen, der Gott liebt. Betet für das ganze Volk und für alle Menschen. Amen. Ja, Herr. Deshalb sagt 2. Petrus 3,11, da dies alles so aufgelöst wird. Es wird nichts mehr übrig bleiben. Was für Leute müsst ihr da sein? Heiligem Wandel und Göttlichkeit. Indem ihr die Ankunft von Gottes Tag erwartet und beschleunigt. O Herr, das ist eine wunderbare Stelle. Wenn man bei Vers 10 aufhören würde, dann wäre es wirklich schwer. Dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Tag des Herrn wird kommen, alles wird brennen, auflösen, die Werke auf ihr verbrannt werden. Und jetzt, Petrus, lässt uns jetzt stehen? Natürlich nicht. Er sagt, deshalb, und er bringt es, und das gefällt mir an diesem Vers 11, er bringt es einfach zum Punkt. Du musst dir nicht 100 Sachen merken, um zu wissen, wie du dich vorbereitest. Du musst dir eigentlich nur eines merken. Vers 11, was für Leute müsst ihr da sein? In heiligem Wandel und Göttlichkeit. Das braucht's. Wenn du es in einem Satz sagen willst, was es braucht, oder sogar in einem Wort für die Wiederkunft des Herrn, dann ist es dieses eine Wort, Heiligkeit. Das ist es. Das ist es, was es braucht. Wenn wir das in unser Herz eingravieren und nie mehr vergessen, bis der Herr kommt. Diesen Vers, ich weiß nicht, wie oft ich ihn in diesen letzten Tagen gelesen und gekaut habe. Gestern Abend habe ich noch einmal einige Zeit damit verbracht. Als ich noch im Bett lag, habe ich noch einmal mehrmals gelesen, bis es mich nicht mehr loslässt, dieses Wort. Was für Leute müsst ihr da sein in heiligem Wandel und Göttlichkeit? Wenn das Wort so in unser Herz sich eingraviert, dann fängt es an zu wirken. Deshalb dieses Wort, lasst es uns so lange betend, nachsinnend bewegen, bis wir es nicht mehr vergessen können. Weißt du, wenn dann die Sünde kommt, dann gibst du nicht nach. Wenn dann die Versuchung kommt, dieses Wort ist in deinem Herzen eingraviert, du wagst nicht danach zu fassen. Es geht nicht, wenn es eingraviert ist im Herzen, die Versuchung kommt, der Geist wird dir sofort den Satz wieder abspielen und sagen, was für Leute müsst ihr da sein? Und die Sache ist weg. Das ist wirklich so ein Weg, sich vorzubereiten. Dieses Wort so tief in unser Sein aufzunehmen. Wir lesen die Schrift, aber es ist die entscheidende Frage, wie lesen wir die Schrift? Mit dem Psalm 119, Vers 15 und 16 kurz reingehen, die uns zeigen, wie wir dieses eine Wort lesen sollen, damit es uns hilft. Geht jetzt darum, wie wir uns vorbereiten. Und wirklich, lasst uns dieses Wort des Herrn nicht abhaken, denn die Zeit ist zu kurz. Es gilt echt, es zu tun. Konferenzen sind nur gut, wenn sich danach bei uns was ändert. Sonst ist es sogar schlecht, zur Konferenz zu gehen. Weil dann am Ende, wenn du es weißt und nicht tust, was nützt es? Und lasst uns mal daran denken, dass es nicht zu schwer ist, es zu tun, okay? Es ist wirklich nicht zu schwer. Lasst uns mal mit Ruhe jeden Tag etwas anfangen, damit umzugehen, und dann werden wir merken, es ist nicht zu schwer. Jede große Aufgabe, die man bekommt, kann man nur in kleinen Stücken erledigen. Ich habe letztes Jahr eine Aufgabe von meinem Chef bekommen, bis vor 2 Wochen wusste ich nicht, wie ich sie lösen soll. Aber durch viele kleine Schritte zwischendurch, am Ende hat es geklappt. Und so lasst uns wirklich nicht nur an das Große denken, sondern nur mal sagen, okay, was ist der nächste kleine Schritt für heute? Und dann lasst uns mal das mitnehmen und das tun. Lass mal als nächsten kleinen Schritt für heute mitnehmen. 2. Petrus 3, Vers 11. Mal einige Minuten lesen und drüber beten und dann mal sehen, was passiert. Mal ganz einfach anfangen. Nicht große Sachen, sondern dieses Wort nochmal nehmen und sagen, Herr, jetzt nehme ich mal 10 Minuten Zeit und ich lese 2. Petrus 3, Vers 11. Immer wieder bete, rede mit dir drüber, frag dich, wie das in meinem Leben gehen soll und mach das mal als Schritt 1 für Tag 1 meiner Vorbereitung heute, ab heute gerechnet. Wir bereiten uns natürlich schon länger vor, aber mal so gesagt. Und diese Stelle im Psalm 119 ist echt gut. Vers 15. Ich werde über deine Vorschriften nachsinnen. Nachsinnen. Nicht nur drüber lesen, Ich musste selber Buße tun vor dem Herrn, weil ich die Bibel viel zu schnell oft lese. Wie viel erinnere ich mich noch an meine Morgenwache eine Stunde danach? Manchmal sogar 5 Minuten danach kann ich nicht zitieren, was ich gerade in meiner Morgenwache gelesen habe. Ist das Nachsinnen? Das ist nicht so wirksam. Deshalb sagt der Psalm nicht, ich werde deine Vorschriften lesen. Er sagt, ich werde über deine Vorschriften nachsinnen. Und die Fußnote dazu ist echt gut. Die Fußnote sagt, in Hebräisch ist das Wort beten. Mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Reden und singen. Ist nicht gut, mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, was heißt es denn, heiliger Wandel? Wo in meinem Leben habe ich keinen heiligen Wandel? Und wie bekomme ich einen heiligen Wandel? So mal mit dem Herrn über den Vers reden, nachsinnen. Und dann sagt er, und schaue auf deine Wege. Und das Wort schaue heißt mit Sorgfalt, mit Genuss, mit Respekt und voller Aufmerksamkeit. Es ist wie wenn du ein Bild anschaust und du prägst es dir Stück für Stück ein. Und so das Wort ins Herz sich einprägen zu lassen, es hat eine Wirkung. Amen. Ich werde über deine Vorschriften nachsinnen und schaue auf deine Wege. Amen. Ich genieße deine Satzungen und vergesse dein Wort nicht. Wisst ihr, wenn wir so mit dem Wort mal umgehen, uns mal 10 Minuten in Ruhe nehmen und diesen einen Vers vor Gott bewegen und mit ihm drüber reden, nicht in einer Weise, dass du deinen Verstand dabei ausschaltest, sondern dass du deinen Verstand wirklich benutzt, ein bisschen anstrengst beim Lesen vom Wort und sagst, Herr, wie ist das? Wie kann ich das erfahren? Heiliger Wandel und Göttlichkeit. Wenn du dann die Bibel zumachst, ist dieser Satz in dein Herz ein bisschen eingraviert. Und er bleibt mit dir. Und er geht mit uns in den Tag. Und das rettet uns. Das heiligt uns. Das erneuert unser Denken. Und also wenn ich eines vielleicht gut weiß, Heiligung fängt hier oben an. Wie ist eure Erfahrung? Wo ist es vielleicht am schwierigsten, geheiligt zu sein? Oder? Hier oben. Die Gedanken sind dermaßen schnell. Aber es ist echt gut, der Priester und eigentlich Heiligung hat 1:1 mit der Priesterschaft zu tun. Und deshalb schauen wir noch einiges drüber an. Der Priester trägt ein Stirnblatt. Es ist hier vorne an der Stirn, sagt das Wort. Und was ist es dort eingraviert? Nicht draufgeklebt. Eingraviert. Heilig dem Herrn. Also hier, ich habe so einen Kleber. Den Kleber anzubringen, wie lange dauert das? 1 Sekunde. Erledigt. Der Kleber ist drauf. Aber weißt du, den Kleber wegzumachen, dauert auch 1 Sekunde. Und so oft ist das Lesen der Schrift, wenn wir einmal drüber lesen, zweimal dazu beten und nach 3 Minuten sind wir beim nächsten Vers oder beten nur mit unseren eigenen Worten 1 Stunde lang oder wie lange auch immer und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir und du betest mit dem Herrn, ist gut, aber kommst nicht einmal in Ruhe zum Wort, mal einige Minuten diesen Satz in dich eingravieren zu lassen. Dann klebst du ihn drauf und 1 Minute später gehst du in die Arbeit oder die Kinder kommen her, alles wieder weg. Bleibt nicht. Weg, so wie dieser Kleber. Aber beim Stirnbild, beim Stirnblatt, es ist eingraviert. Wer mal eine Metallgravur gemacht hat, das geht nicht so schnell. Wenn du nur einen Buchstaben da anbringen willst, dann musst du diesen Stempel halten, nochmal gucken, ist er auch ja richtig, und dann nimmst du den Hammer und haust drauf. Das war ein Buchstabe, dafür brauchst du 5 Minuten. Und der zweite braucht noch ein bisschen länger, weil er muss ganz genau in der Höhe in Ausrichtung vom ersten sein. Also ich habe mal eine Metallgravur von 2 Buchstaben gemacht. Ich habe 10 Minuten gebraucht. Und jetzt, was steht auf dem Stirnblatt? Heilig dem Herrn. Was denkst du, wie lange die Gravur braucht? Selbst wenn du geübt bist, brauchst du doch einige Minuten. Und warum sage ich das? Lasst uns das Wort von 2. Petrus mal, ich sag mal so, wirklich meditierend lesen, betend lesen, bis du es nicht mehr vergessen kannst. Du liegst im Bett und woran denkst du? Was für Leute müsst ihr da sein? Heiligem Wandel und Göttlichkeit. Herr, wie geht das? Sagt er, wenn du so im Bett liegst, dann bist du schon auf dem besten Weg der Vorbereitung für die Wiederkunft des Herrn. Ist wirklich so. Dann wird in deinem Denken die Heiligung schon vollzogen. Ein Stück mehr von dem Stirnblatt hier wird deine Erfahrung als ein Priester des Herrn. Simon, Amen. Hä? Lob der Herrn, willst du geheiligt werden? Dann mach das. Nicht so viel über unser Problem, über meine Mängel, über mein Versagen, über meinen Alltag, über alles Mögliche nachdenken, angucken. 2. Petrus 3,11, klebst dir an die Wand, lieg damit auf der Couch, steh damit auf, mach damit deine Morgen- und Abendwache und beschäftige dich mit diesem Wort. Und genüsslich, voller Aufmerksamkeit, mit Respekt, mit dem Herrn darüber reden, ihn fragen, Herr, wie geht das? Heiliger Wandel, wie mache ich das? Wie kommt das in meine Arbeit hinein? Wie kommt das in meinen Umgang mit meinen Kindern hinein? Nicht stupide was machen, sondern deinen Verstand dabei benutzen. Deinen Geist dabei benutzen. Den Glauben dabei benutzen. Deshalb heißt es nachsinnen und den Geist schreiben lassen. 2. Korinther 3,3 sagt, der Geist schreibt in fleischerne Tafeln des Herzens. Das heißt eigentlich eingraviert. Es ist richtig drin und das kriegst du auch nicht in einer Sekunde raus. Das ist drin. Lob den Herrn. Das ist Priesterschaft. Viel eingravieren lassen in unsere Stirn. Heiligen Wandel. Eine Heiligkeit. Amen. Ich kann es nur antippen, der Genuss kommt mit der Übung. Deshalb also, lasst es uns wirklich üben. Also, jetzt haben wir echt die Zeit zu üben. Lob den Herrn. Wenn wir das üben, wir werden so gesegnet in unserem geistlichen Leben und in der Priesterschaft. Amen. Deshalb gibt es diese ganzen wunderbaren Bilder. Amen. Und dann, die Priesterschaft hat natürlich sehr viel mit dem Heiligtum zu tun. Das hier soll die Stiftshütte sein, mit dem äußeren Vorhang. Dann gibt es hier einen Brandopferaltar. Dann gibt es hier ein Waschbecken. Dann kommt hier das Zelt. Der erste Teil mit dem Leuchter, mit dem Schaubrottisch und mit dem goldenen Räucheraltar. Und hier innen drin die Bundeslade. Eigentlich muss man sie drehen, aber okay. Und all das ist eigentlich ein Weg der Heiligung. Wenn wir nicht so richtig wissen, wie können wir Heiligung fassen? Dieser Weg von dem Priesterdienst, von der Stiftshütte, zeigt den Weg der Heiligung. Warum? Wenn du hier vorne ankommst, wie heißt der Ort? Das Allerheiligste. Das heißt, hier draußen ist die Welt, die Religion. Und was ist da innen? Das Allerheiligste. Das heißt, dieser Weg hier zeigt dir, wie du von diesem Zustand in diesen Zustand kommst. In einem Bild. Das ist sehr kostbar. Und das ist sogar ein Weg, den jeder Priester täglich geht. Und das Wort, das will ich einfach mal fett machen. Wenn wir von Übung reden, Übung ist eine tägliche Sache. Heiligung ist eine tägliche Sache. Es ist der heilige Wandel. Und leider oft hatte ich so eine Erfahrung, wenn wir das mal als den Grad der Heiligkeit nehmen und das als die Stunden vom Tag, das ist ja die Zeit. Dann habe ich meine Morgenwache gehabt, dann steigt man hoch in der Heiligung. Und je länger der Tag geht, dann rutscht die Heiligung da runter. Und dann wieder eine Zeit mit dem Herrn, dann geht's wieder hoch mit der Heiligung und irgendwann rutscht man wieder runter. Aber Petrus sagt, ein heiliger Wandel, also wo der Herr uns hinbringen möchte, und bitte möchte, das ist ein Ziel, das ist jetzt vielleicht nicht unser Ist-Zustand alle Zeit, aber es ist ein Ziel und deshalb nicht verzweifeln, sondern dem Herrn glauben, Amen, dass wir mit ihm in Heiligkeit wandeln, sogar. Wenn wir vor ihm leben, was geschieht? Wir werden mehr geheiligt. Und der Weg dahin, den hat der Herr uns gegeben. Und das Erste, was wir immer brauchen an diesem Altar hier vorne, ist das Blut des Herrn. Niemand kann in der Heiligung leben ohne das Blut des Herrn. Wenn wir nicht uns reinigen und waschen und Vergebung nehmen und das Blut hat immer mit Buße zu tun. Wirkliche Buße. Wenn wir sündigen, wir bekennen unsere Sünde. Wenn wir sündigen, dann reden wir es nicht klein, sondern wir sagen dem Herrn, Herr, da habe ich gesündigt. Ich tue Buße. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, bekennen unsere Sünden. Das reinigt unser Gewissen von aller Sünde. Das ist so gut. Jeden Tag das Blut nehmen und Buße tun. Und das Gewissen, vollkommen wird es sogar gereinigt, sagt Hebräer 10. Das reinigt unser Gewissen. Das ist noch nicht ausreichend für die volle Heiligung. Dann kommt dieser Aspekt hier und den finde ich sehr wichtig. Vielleicht können die Brüder kurz dieses Bild zeigen von dem kupfernen Waschbecken, genau. Das ist eine Vorschrift für die Priester, das ist ein Muss, dass sie jeden Tag an diesem Waschbecken vorbeigehen. Das ist ein Muss. Ich lese das vor von 2. Mose, Vers 2. Mose 40, Vers 30. Das Becken aber, also dieses wunderbare Becken, stellte er zwischen die Stiftshütte und den Altar, zwischen diesen Teil und diesen Teil, und füllte Wasser hinein zum Waschen. Und Mose, Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Füße daraus. Wir brauchen wirklich eine noch tiefere Reinigung als das Blut. Und dann heißt es, sie wuschen sich, so oft sie in die Stiftshütte gingen und zum Altar traten, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Also so oft wir hineingehen zu Gott, es braucht diese Waschung. Waschung am Waschbecken. So oft sie in die Stiftshütte gingen und zum Altar traten. Ja, das ist so wichtig. Und wenn sie das nicht getan hätten, dann wären sie sogar gestorben. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. diese Aufgabe der Waschung. In 2. Mose 25, glaube ich, hat er das erwähnt, mit der Waschung noch. Das müssen sie machen, ja? Amen. Ich finde den Vers gerade nicht, ich suche ihn nachher nochmal. Und das zeigt uns, es ist eine tägliche Sache. Täglich hingehen und sich wirklich waschen. Und wenn man dieses Bild anschaut, das Besondere an diesem Waschbecken ist, es ist wie ein Spiegel. 2. Mose 38 sagt, es ist gemacht aus den Spiegeln der Frauen. Es ist, wie ist unsere Gemeinschaft mit dem Herrn? Wie viel zeigt der Herr uns einen Spiegel, wenn wir zu ihm kommen? Wie viel Licht empfangen wir, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben? Wenn wir wirklich zum Waschbecken kommen, das Erste, was du siehst, ist dich selbst. Das Erste, was du siehst, sind deine Flecken, sind deine Runzel. Und das ist sehr wichtig. Das, was wirklich die Heiligung unmöglich macht, ist, wenn man kein Licht bekommt über sich selbst. Das ist der schlimmste Zustand, in den du fallen kannst. Du lebst in Sünde, du lebst im Fleisch, du lebst im alten Menschen. Man ist irgendwie gar nicht in der Spur. Man rennt hier draußen rum und ist daneben. Und wenn du davon nichts merkst, das ist echt ein schlimmer Zustand. Dann kann man mit der Heiligung keinen Fortschritt mehr machen. Weil dann sagt dir sogar jemand, tu Buße, das ist nicht gut, so zu leben. Du sagst, wieso denn? Was hast du mir zu sagen? Hör auf, so mit mir zu reden. Und alles, was man tut, man regt sich auf. Dann, wie gibt es dann noch Heiligung? Kann man keine Heiligung mehr erfahren. Muss der Herr ein, ich weiß nicht was, schicken, dass man wieder zum Waschbecken kommt. Aber wenn du merkst, dass du Schmutz hast, Sünde hast, Verfehlung hast, die gute Nachricht, Halleluja, du bist auf einem guten Weg der Heiligung. Weil du bist am Waschbecken angekommen. Du bist nicht einer, der denkt, ich bin in Ordnung. Du bist einer, der sieht, Herr, ich brauche dich. Herr, gib mir jeden Tag noch mehr Licht über mich selbst. Das Licht über ein Selbst ist sehr wichtig. Ich habe mal von einer geistlichen Frau, die wirklich sehr reif war im Glauben. Sie hat sogar Watchmen nie geholfen, im Glauben voranzugehen. Also dann ist man schon gut vorangegangen mit dem Herrn. Und eines ihrer Hauptgebete war, Herr, gib mir uneingeschränkte Einsicht über mein Selbst. Das ist sehr gesund. Nicht damit man sich verdammt, sondern man schaut in einen Spiegel. Aber das Gute ist, bei diesem Spiegel gibt's auch Wasser. Der Herr ist so weise. Das ist wie bei uns allen zu Hause. Du hast nicht nur einen Spiegel im Badezimmer, du hast immer gleich Wasser. Der Herr macht's genauso. Er hat ein Waschbecken als Spiegel gebaut. Damit alles, was wir sehen, worin wir heute nicht gereinigt sind in unserem Lebenswandel, den ganzen Tag, wie wir ihn leben, wie wir ihn führen, es geht um den Wandel. Wir haben einen Weg, uns zu waschen. Lob den Herrn. Ist nicht wunderbar? Wir schauen nicht nur in einen Spiegel, wir schauen in ein Waschbecken. Und diese Stelle von Epheser 5 ist auch so eine Stelle, so gut darin zu baden und drüber nachzudenken. Amen. Ihr Männer, Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der Brandopferaltar. Der hat sich hingegeben am Kreuz, um sie zu heiligen. Und wie? Indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Das ist dieses Waschbecken. ein Wasserbad im Wort, eine tiefere Reinigung. Eine Reinigung unserer Gedanken, unserer Seele. Wie oft müssen unsere Gedanken nicht gereinigt werden, oder? Wie machen wir das? Wir waschen uns im Wort. Baden kann man nicht so schnell. Wenn du dein Baby badest, das ist nicht wie Hände waschen. Das dauert einige Zeit, ja? Und so, der Herr liebt die Gemeinde, und weil er die Gemeinde liebt, hat er ihr einen ganzen Weg der Heiligung vorbereitet. So wunderbar. Lasst uns den Weg täglich üben und gehen. Und dann sagt er, wenn er sie reinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine herrliche Gemeinde, die keinen Flecken oder Runzel habe oder etwas dergleichen. Das ist der erste Teil. Wenn du dich im Wort wäschst, der Schmutz geht weg. Sehr gut, lob den Herrn. Der Schmutz geht weg aus unseren Herzen, aus unseren Gedanken, aus unserem Gefühl, aus unserem Willen. Wir brauchen so eine tiefe Reinigung in unserer Seele. Aber das ist der erste Teil. Und der zweite ist, sondern dass sie heilig sei und makellos. Und das heißt, der Herr wirkt sich auch ein. Das ist so gut. Wenn wir lernen, ein Wasserbad im Wort zu haben, du wirst einerseits gereinigt von dem Schmutz und dem Tod und der Sünde, auch vom Tod. Andererseits wird Christus in uns vermehrt. Und das ist die Heiligung. Die Heiligung ist das Alte weg, ja? Das sind eigentlich zwei Schritte, die sich immer wieder wiederholen. Es ist der Schmutz weg. Der Schmutz weg. Und Christus hinzu. Die zwei Schritte. Das ist so wunderbar. Der Herr nimmt nicht nur das Alte weg, er fügt sich auch hinzu. So gut, das wirklich täglich zu üben. Es ist eine Übung und bei jeder Übung, wenn du anfängst, fällst du hin und es klappt nicht. Ich erinnere mich, als ich vor 26 Jahren anfing, täglich Morgenwache zu machen. Manchmal wusste ich gar nicht, ob das überhaupt was bringt, was ich tue. Aber ich danke dem Herrn, wir haben uns immer gegenseitig ermutigt, dran zu bleiben. Und wir lernen die Gemeinschaft mit Gott. Wir lernen diesen Priesterdienst. Wir lernen, das Blut anzuwenden, Buße zu tun. Wir lernen, uns zu waschen an diesem Waschbecken, schmutzlos zu werden, Christus zu gewinnen. Wir lernen durch die tägliche Übung immer etwas mehr. Das Wichtigste ist, mach es täglich und bleib dran. Nicht aufgeben. Und klein anfangen, aber dranbleiben. Wenn man sagt, also halbe Stunde kann ich nicht, dann nimm 5 Minuten. Aber bleib dran. Lass dich waschen. Geh vorwärts als ein Priester des Herrn. Amen. Das ist so gut. Und dann gibt es hier noch was, und das ist etwas sehr Kostbares, das sind heilige Brote, heilige Schaubrote. Das können wir das zweite Bild noch anschauen. Das sind diese hier. Das hier ist jetzt hier innen drin, dieser Teil. Und das sind diese Brote, 12 Brote. Und die sind heilig, werden jede Woche neu aufgelegt, frisch gebacken. Und wann isst man die Brote? Nicht am Tag 1, sondern nach 7 Tagen erst. Und warum? Weil Gott prüft diese Brote 7 Tage lang vor seinem Angesicht. Und dann isst sie der Priester. So rein und so heilig ist diese Speise. 7 Tage schaut Gott auf dieses Brot. Und durchleuchtet es mit seinen Augen auf seine ganze Substanz und Zutaten hin. Und dann ist es der Priester. Jetzt ist die Frage, womit nähren wir uns heute? Ja, sie sagt Amen. Womit nähren wir uns heute? Sie nähert sich mit der unverfälschten Milch. Sie ist schon mehr, aber wir sind manchmal so sorglos mit dem, was wir konsumieren. Wir nehmen das Handy und wir gucken irgendwas an. Wir browsen durchs Internet und überlegen nicht, dass wir Priester sind. Wir konsumieren Nachrichten, irgendwelche Sachen, manches sogar nur für die Lust, Neugierde. Und wenn es da nicht Fortschritte gibt mit der Heiligung, das ist kein Wunder, weil wir haben dieses Gebot verletzt. Wir nähren uns nicht von Schaubrote, sondern wir nähren uns von Aas. Wir nähren uns von Zerrissenem. Wir nähren uns von Gräuel, kriechenden Tieren manchmal. Was sehr beeindruckend ist, dieses Gebot, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, was Gott seinem Volk gegeben hat, kommt das erste Mal vor in demselben Kapitel mit den Speisegeboten. 3. Mose 11. Wir würden nie unseren Kindern was Unreines zu essen geben, oder? Meine Frau schimpft mich immer, wenn ich meine Jungs zu McDonald's nehme. So, wenn sie verreist ist, dann gehe ich mit ihnen einmal zu McDonald's. Hoffentlich habe ich jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich Müll, was man da isst, ja. Weil sie möchte gerne, dass sie was Gutes essen. Bei uns als Priester des Herrn, eine heilige Priesterschaft, es ist so entscheidend, womit wir uns nähren. Für die Priesterschaft hat Gott eine so spezielle Speise verordnet, die niemand sonst essen darf. Niemand darf da hingehen und diese Brote nehmen. Wahrscheinlich stirbst du, wenn du das machst. Außer du bist David. Aber dieses Gebot, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, hat mit Speisegeboten zu tun. Lasst uns mal ehrlich selber fragen, ist es notwendig, diese Dinge, mit denen ich mich da beschäftige? Muss ich das wirklich wissen? Reicht es nur, wenn ich die Überschrift lese, oder muss ich noch bis zur letzten Zeile von dem 3-Seiten-Artikel lesen, damit ich auch das noch weiß? Muss ich so viel Zeit damit verbringen? Brauche ich das Beste vom Besten vom Produkt, oder reicht nicht einfach, dass ich dieses Ding jetzt neu habe, weil das alte kaputt ging? Und wenn ich 5 Euro mehr zahle, so what? Wenn wir noch ein Jahr und 4 Monate haben, deshalb werden wir nicht arm werden. Es ist vieles nicht so nötig. Und was wir viel mehr tun sollten, ist Schaubrote essen. Schaubrote. Wie ihr sagt hier, nicht Gräuel, kriechendes Getier, Aas. Die Welt ist voll davon. Herr Jesus, nein. Schaubrote für die Priester. Aber es gibt eine Voraussetzung dafür, Schaubrote zu essen. Und die hat der Priester bei David erwähnt. 1. Samuel 21, Vers 4, sagt David zu ihm, gib mir 5 Brote oder was sonst noch vorhanden ist. Da sagt der Priester zu David, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot. Aber nur, wenn die Leute sich der Frauen enthalten haben. Das heißt, nur wenn man sich von der Lust enthält, von dem Fleisch und von der Sünde, von der Begierde, von der wir gelesen haben, die in der Welt ist, dann bekommen wir auch diese Brote zu essen. Und dann sagt David, 2-3 Tage, die Leiber der Menschen sind heilig. Wir können nicht vom Dreck zum heiligen Brot springen. Wir brauchen eine Buße, eine Reinigung. Aber wenn wir dieses Brot mehr essen, wir werden geheiligt durch und durch. Das ist so kostbar. 1. Thessalonicher 5, lese ich noch vor. 1. Thessalonicher 5, wir kennen ja alle auswendig. Der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch. Und euer Geist, da fängt es an, eure Seele und euer Leib, auch was wir machen mit unserem Leib, ist ganz wichtig. können nicht alles machen mit unserem Leib. Nur das, was der Herr will. Wir sind Priester. Mögen vollständig und ohne Tadel sein bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Selbst unser Leib muss geheiligt werden für den Herrn. Haben wir so ein Bewusstsein? Oder können wir einfach machen, was wir gerne machen wollen? Unser Leib muss geheiligt werden. Und dann noch ein Punkt, der auch sehr wichtig ist für die Heiligung. Die Heiligung ist kein Selbstzweck, sondern die Heiligung hat sehr viel mit diesem Räucheraltar zu tun. Der Räucheraltar ist ein Aspekt der Heiligung. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte mit der Heiligung immer große Schwierigkeiten, wenn ich aufgehört habe, an diesem Räucheraltar zu dienen. Das ist meine Erfahrung. Und der Räucheraltar, was ist es? Es ist ein geistliches Gebet. Ein geistliches Gebet für Gottes Vorsatz. Das ist der Räucheraltar. Es ist nicht nur ein Gebet, es ist ein geistliches Gebet. Paulus hat Epheser 6 gesagt, betet alle Zeit im Geist. Wenn ich nur hier vorwärts komme für mich selbst und diesen Dienst vernachlässige, werde ich nicht sehr viel Zeit im Heiligtum verbringen. Das ist meine Erfahrung. Ohne diesen Dienst verbringe ich nicht viel Zeit im Heiligtum. Aber man verbringt sehr viel Zeit im Heiligtum, wenn man an dem Räucheraltar dient für Gottes Vorsatz. Das macht einen Priester stark. Wenn ein Priester diese ganze Reinigung und Versorgung empfängt, dann tut er es, um an diesem Altar zu dienen. Und dieser Altar, dieses Gerät im Heiligtum ist sogar hochheilig, sagt das Wort. Das heißt, wenn du das berührst, wenn du damit zu tun hast, was wirst du? Du wirst geheiligt. Je mehr wir dort verbringen, und jetzt, die Zeit ist so kurz, es gilt wirklich jeden Tag, täglich zu üben, an diesen goldenen Räucheraltar zu kommen und im Geist zu kämpfen und zu beten für Gottes Volk. Da gibt es 4 Hörner am Altar. Das zeigt diese Kraft, die von dem Altar ausgeht. Und dahin zu gehen, das heiligt uns wirklich durch und durch. Weil dein ganzes Sein wird durchsättigt mit Gottes Vorsatz. Und das braucht es. Wir sollen nicht klagen, nicht jammern, nicht weinen und bei uns am Ort, es geht nicht voran und da geht's nicht voran und dies und das nicht. Wir sollen an diesen Altar gehen, der 4 Hörner hat. Also wenn das nicht mehr funktioniert, dann müssen wir zu Gott sagen, alle Hörner von diesem Altar musst du abhauen, weil er funktioniert nicht. Das kann nicht sein. Dann heißt es irgendwie, vielleicht beten wir schon, aber vielleicht beten wir nicht hier. Dann müssen wir dem Herrn sagen, ich will hier beten. Ich will beten im Glauben, in Vollmacht, im Geist, in der Einheit mit dir. Das braucht es. Wenn die ganze Priesterschaft so dient, was will der Satan noch machen? Die Hörner des Lammes werden ihn völlig niederstoßen. In allen Ländern der Erde. Deshalb hat das Lamm Hörner in Offenbarung, weil es Kraft hat. Egal wo wir sind, wenn es nicht vorangeht oder nur ein bisschen vorangeht, dieser Altar ist der Schlüssel. Und da hat mit der Heiligkeit zu tun. Das ist wirklich für unsere Vorbereitung. Amen. Dann erwarten wir die Ankunft des Herrn. Und sogar beschleunigen sie. Wie beschleunigen wir sie? Durch diesen Altar, durch diesen ganzen Prozess der Heiligkeit. Und je mehr wir zunehmen in Heiligkeit, desto stärker wird unser Dienst am Räucheraltar. Desto stärker wird unser Anliegen für die Heiligen. Desto stärker wird unsere Liebe für die Heiligen. Wie oft sagt Petrus, ihr Geliebte, ihr Lieben. Waren die Heiligen so vollkommen, dass sie so liebenswert waren? Meinte, sie haben nie einen Fehler gemacht und deshalb hat Petrus sie alle so geliebt? Mit Sicherheit nicht. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, ob man die Heiligen liebt, sondern es ist die Liebe Gottes in uns, die Heiligen liebt. Es ist so ein Elend zu kritisieren und so zerstörerisch zu kritisieren in der Gemeinde. Manchmal, ich bin schockiert. Irgendwas ist nicht so, wie man sich's denkt. Und dann fängt man Schimpfen an und Telefonieren an und Schreiben an und beschwert sich. Da muss ich mich fragen, hey, wo ist die Liebe für die Brüder? Okay, vielleicht war das Video nicht vollkommen, aber muss man deshalb gleich schimpfen und sagen, hör bloß auf damit und mach es weg? Und da muss ich sagen, mein Gott, was ist los? Das ist nicht die Reaktion von uns, wenn wir am goldenen Räucheraltar dienen. Wer dient schon vollkommen? Sollen sie sich vielmehr freuen, dass sich Brüdern und Schwestern hingeben, dem Herrn zu dienen? Anstatt zu schimpfen und zu sagen, das gefällt mir nicht an dem Video und das gefällt mir nicht an der Webseite und diesen Artikel mag ich auch nicht. Dann bist du definitiv nicht am goldenen Räucheraltar, bist du irgendwo hier draußen. Garantiert. Das ist nicht die Haltung von der heiligen Priesterschaft. Da müssen wir Buße tun. Dann fehlt uns das Leben. Johannes sagt, dann sind wir im Tod, wenn wir die Brüder nicht lieben. Und gerade die, die viel dienen, werden viel immer kritisiert. Warum? Weil man sieht, was sie machen. Und ich selber mache fast gar nichts, nur wenig hier und da, wie ich denke, aber ich kritisiere sie Tag und Nacht. Das ist mein eigener Schaden und auch der Schaden der Gemeinde. Lasst uns damit aufhören. Auch nicht andere Gemeinden kritisieren. Das dort läuft nicht so gut. Vielmehr auf unsere Knie gehen und beten und flehen zum Herrn. Das ist die Haltung. War Gottes Volk so vollkommen? Daniel 9? Mit Sicherheit nicht. Aber Daniel hat sie nicht angeklagt. Er hat gesagt, wir haben gesündigt. Und dieser Räucheraltar hat definitiv mit der Vollendung zu tun und mit der völligen Heiligung. Ohne diesen Dienst glaube ich nicht. Woran sieht man das? In Offenbarung 8, bevor die letzte Zeit beginnt, womit waren die heiligen Überwinder beschäftigt? Mit dem goldenen Räucheraltar. Das heißt, alle Überwinder sind dort. Wenn wir Überwinder sein wollen, dann sollten wir dort jetzt wirklich unser Zelt aufschlagen. Sagen, Herr, da möchte ich sein. Das wird Gottes Vorsatz vollenden. Nicht unser Klagen und Jammern und Schimpfen übereinander. Das wird alles nur niederreißen. Wirklich, eine Furcht des Herrn zu haben und diesen wunderbaren Dienst hineinzukommen, ist so herrlich. Wenn wir diesen ganzen Weg sehen, wir haben einen Weg. Es bringt uns sogar, und das ist ein Geheimnis, laut Hebräer 9 bringt der Altar dich ins Allerheiligste hinein. Das ist ein Geheimnis. Hebräer 9, Vers 3 und 4 sagt, dieser Altar bringt dich ins Allerheiligste. Das ist so wunderbar. Ja, Amen. Und warum? Lasst uns wirklich täglich üben, diesen Priesterdienst zu tun. Deshalb ist es ein Königreich von Priestern. Und dieser Priesterdienst bringt uns ins Reich hinein. Und warum müssen wir heilig sein? Weil das Gericht kommt für alle Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit und Unheiligkeit. Wenn ich natürlich bin wie die Welt, was passiert mit mir? Ich werde mitgerichtet mit der Welt. Es ist Unsinn zu glauben, ich kann ein weltlicher Christ sein und werde nicht mitgerichtet. Das ist ein Selbstbetrug. Wenn ich nicht heute mich selbst richte, in meinem Fleisch und Wandel, sagt 1. Korinther 11, dann werden wir mit der Welt gerichtet. So lasst uns alle Züchtigung vom Herrn mit Dankbarkeit annehmen. Ich danke dem Herrn in den letzten Wochen sehr für Züchtigung. Ich bete sogar und sage dem Herrn, Herr, züchtige mich, so viel du willst. Hauptsache, wir schaffen ins Reich hinein. Was will ich noch all meine Makel und Fehler und Hartheit und Stolz und all das behandeln? Lieber Schläge vom Herrn bekommen und ins Reich gehen, als Feuer vom Himmel und im Gericht. Oder? Was willst du? Das ist, jeder weiß. Amen. Weil es wird alles aufgelöst und vor Hitze brennen. Warum? Weil Gott gerecht richtet. Diese Welt ist so voller Schlechtigkeit. Du kannst selbst mit Wasser es nicht mehr auflösen. Jetzt musst du Feuer schicken. Wenn irgendwo was ganz verunreinigt ist, Das Reinigungsmittel, was immer funktioniert, ist Feuer. Es gibt nichts, was Feuer überlebt. Deshalb nur der Wurm, der stirbt selbst nicht im Feuer. So sagt der Herr von der Gehenna. Amen. Aber dann, wenn so ein Gericht über die Welt ging, dann erwarten wir neue Himmel, neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Aber wie kommt man dahin? Nur durch Gericht. Das heißt, heute brauchen wir Gericht an uns selbst. Lass uns nicht, wenn uns jemand was sagt, wenn uns Dinge passieren, wenn wir angeschuldigt werden, die Gelegenheit verpassen, das Gericht über uns selbst anzunehmen. Sondern vielmehr sagen, danke, dass du mich geschmäht hast, jetzt kann ich gerichtet werden vom Herrn und meine Reaktion der Gegenschmähung loswerden. Ist doch wunderbar. Und dann sagt der Vers 14, darum ihr Lieben, weil ihr dies erwartet, so tut Fleiß, dass ihr von ihm in Frieden erfunden werdet, ohne Flecken und Tadel. Und das ist der Versöhnungstag. Eine Übersetzung sagt, vor ihm in Frieden. Das heißt, es ist jetzt noch Zeit, wirklich versöhnt zu werden mit Gott, die Seele zu verleugnen und den Versöhnungstag zu halten und da drin zu leben und die Langmut unseres Herrn für Errettung zu achten und nicht weggeführt werden von dem Irrtum der Gesetzlosen, darüber haben wir so viel geredet, da ihr Geliebte, Vers 17, dies nun vorher wisst, wir wissen es echt vorher, die meisten wissen es nicht, aber wir wissen es vorher. Hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Gesetzlosen mit weggeführt werdet. Weißt du, wenn du am Anfang abfällst, wenn du im Studium im ersten Semester rausfällst, okay, du hast nicht viel Zeit verloren, mach was anderes. Aber wenn du in deiner letzten Prüfung rausfällst, du hast 6 Jahre dort verbracht, und dann ist aus deinem ganzen Studium 0 geworden, dann weinst du. Ich habe das schon erlebt mal, also nicht bei mir selbst, aber das ist so bitter. Und das kann passieren und in letzter Zeit sind manche weggegangen, wo ich wirklich schockiert bin. Wie kann der Bruder jetzt noch weggehen? Wie kann diese Schwester jetzt noch weggehen? Wir leben in den letzten 7 Jahren vielleicht und du steigst aus. Das ist also die größte Katastrophe. Deshalb nicht weggeführt werden. Lasst uns nicht mit Gesetzlosen zu tun haben und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Und dann sagt der Vers 18, wachst aber in der Gnade. Und Wachstum geht nicht so schnell. Nicht frustriert sein. Ich habe noch keine Pflanze gesehen, die 1 Meter über Nacht gewachsen ist. Habe auch noch kein Kind gesehen, das heute 80 Zentimeter war und morgen 1,80 Meter war. Das gibt's nicht. Also ich sehe das Wachstum an meinen Söhnen nicht so sehr, ja, weil ich sehe es ja jeden Tag und alle Zeit. Aber wenn andere sie sehen, sagen, wow, du bist aber gewachsen. Aber deshalb lasst uns nicht entmutigt sein, weil von Tag zu Tag kann man nicht so viel wachsen. Aber 1 Zentimeter pro Monat vielleicht, das wäre sehr gut. Amen. Und deshalb ein Punkt noch, letzter Punkt. Matthäus 5, Vers 3 sagt, zum Wachstum brauchst du eins, du musst arm sein im Geist. Nie denken, dass wir es haben, sondern immer vergessen, was da hinten ist. Alles vergessen, was da hinten ist, damit man sich nach dem ausstrecken kann, was vorne ist. Wenn wir noch so viel denken, meine Erfahrung letztes Jahr, meine Erfahrung vor 5 Jahren und diese Erfahrung vor 3 Monaten, wenn du noch so viel denkst an eine gute Erfahrung, oh, im Sommer war wunderbar, vor 3 Monaten war wunderbar, oder an ein Versagen vor 2 Jahren, wer immer noch nach hinten schaut, er kann nicht mehr wachsen. Deshalb sagt Paulus, vergiss, Amen. Ist nicht gut zu vergessen, Philipp? Willst du nicht alles vergessen, was da hinten ist, damit du nachjagen kannst nach dem, was vorne ist? Lass uns alles vergessen, was vor heute war. Und nach dem ausstrecken, was vorne ist. Und dann können wir echt wachsen in der Gnade. Deshalb, dass so kommen wir ins Himmelreich, arm im Geist. Lob der Herr, noch eine letzte Ermutigung. Wisst ihr, wie schnell man zur Reife kommen kann? Es gibt ein Beispiel, das fiel mir gestern auf. Der Mann heißt sogar Siegeskranz übersetzt. Stephanus, und weißt du, wie lange der gebraucht hat? Wahrscheinlich ein Jahr. Ein Jahr war Stephanus vollendet und hat für seine Feinde, die ihn gesteinigt hat, gebetet und gesagt, Vater, vergib ihn. Wir haben noch vielleicht noch mehr als ein Jahr, so wir können es alle schaffen. Lobt den Herrn. Amen. Amen.